Ja, liebe Versammelten, liebe Zuhörer, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte uns alle auch im Namen des Herrn begrüßen in dieser Stunde, uns willkommen heißen. Und ja, mir ist es immer besonders wichtig, dass man es nicht so sieht, ja, der da vorne und die da unten, sondern wir sind ein Wir. Wir stehen gemeinsam vor Gott jetzt auch in dieser Stunde. Und ja, hoffentlich mit dieser Erwartung, wie die Sänger eben gesungen haben, ja, die Kunde vom Herrn zu hören. Und wir sind doch alle von ihm auch abhängig und wir brauchen ihn. Und ja, wir haben jetzt die Adventszeit und jetzt wäre es doch so passend gewesen, auch eine Botschaft vielleicht schon über Weihnachten zu hören. Aber wenn man so vor Gott kommt und um ein Wort bittet, dann ja, gibt Gott manchmal auch anders und ja, so soll die Überschrift über die Stunde heute lauten: Das Gebet, die am meisten unterschätzte Waffe des Christen. Und wir alle haben schon viel über das Gebet gehört und wir werden auch nichts Neues hören heute. Es ist das alte Wort, das war, das ist und das bleiben wird, bis der Herr kommt, um auch seine Kinder zu holen. Aber weil das Gebet so etwas Wichtiges ist und wir ohne Gebet auch nie zu denen gehören werden, die der Herr einmal zu sich holen wird, ja, so empfand ich auch mit der Hilfe des Herrn darüber zu sprechen, uns die Wichtigkeit des Gebets wieder in Erinnerung zu rufen, was Gebet bedeutet, was für Voraussetzungen zum Gebet sind und welche Auswirkungen auch Gebet hat. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass das noch längst nicht alles ist und dass noch viel gesagt werden könnte. Und doch ist mein Gebet, dass der Herr das Wort an uns segnen möchte und dass er uns etwas sagen könnte, unsere Herzen berührt und wir auch wirklich mit Segen auch heimfahren möchten. Nun, das Gebet, das ist eine der mächtigsten Waffen eines Kindes Gottes, aber gleichzeitig auch die Waffe, die am meisten unterschätzt wird und daher oft zu wenig auch gebraucht wird und genutzt wird. Und ein Kind Gottes hat viele Waffen. Im Wort Gottes werden manche erwähnt. Ich denke zum Beispiel auch an das Wort Gottes. Ist ja auch eine Waffe Gottes, aber auch wir können diese Waffe benutzen. Und doch ist es so, es kommt vor, dass wenn wir mit dem Wort, mit dieser Waffe, will ich sagen, zu anderen Menschen gehen und sie ansprechen und ihnen helfen wollen, sie vielleicht ermahnen wollen, zurechtweisen, wie auch immer, wollen ihnen mit dem Wort kommen, dann ist es oftmals so, dass Menschen ablocken, dass sie sich verschließen, dass sie nicht einen hören wollen und sogar sagen können, ja, lass mich in Ruhe, ich will nichts hören. Und ja, wenn man nicht zum Anstoß werden will und zum Ärgernis, dann ist es oft so, dass man auch wirklich sich zurückziehen muss und so nicht weiterkommt, zu Menschen so nicht vordringt. Aber es gibt etwas, was uns niemand verbieten kann und woran uns auch niemand hindern kann, und das ist das Gebet und auch das Gebet für den anderen. Ein totes Gebet bringt natürlich nichts, aber wenn es ein inniges, aufrichtiges Gebet ist, das aus tiefstem Herzen kommt, im vollen Glauben, dann vermag das Gebet, den Arm Gottes zu bewegen. Und Gott kann dadurch bewegt werden, das ein oder andere zu tun. Ich dachte auch wieder ja, an Lot, wie er dort in der Stadt ist und wie Gott zum Abraham kommt, um ihm manches zu zeigen. Und ja, dieses Ringen mit Gott, wenn noch ein paar Seelen in der Stadt sind, und Gott lässt sich auf dieses Bitten auch ein. Und so gibt es viele Situationen im Wort Gottes, wo wir klar sehen, dass das, was ein Kind Gottes fühlt, was es bittet, wie es im Gebet zu Gott kommt, das ist Gott nicht egal. Er hört darauf, er achtet darauf und es heißt, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Wenn wir Gott auf unserer Seite haben und wenn er anfängt zu wirken und einzugreifen, dann ist wirklich Hilfe da. Und dem kann sich auch niemand widersetzen, seinem Arbeiten. Und ein Gott wohlgefälliges Gebet, ja, da müssen viele Eigenschaften einfließen, die ein Kind Gottes haben muss, haben sollte. Einmal diese Liebe zu Gott und zu den Menschen, das muss im Gebet einfließen. Dann dieses volle Vertrauen, diesen Glauben an Gott und auf der anderen Seite tiefe Demut. In dieser Gewissheit und in diesem Wissen, man steht vor dem Schöpfer, vor dem, der mich geschaffen hat. Und ich bin nichts vor ihm. Auch in Reinheit, ohne Hintergedanken, ohne irgendwas zu verschweigen, offen und ehrlich vor Gott, vor dem wir ein offenes Buch sind. Und mir ist das auch immer wieder so ein Trost. Seht, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und wir müssen irgendwie erklären, warum wir etwas getan haben und so. Und dann versucht man, irgendwas zu erklären, ja, warum habe ich das getan und wie habe ich das gemeint und wie war das eigentlich gedacht? Und egal, wie wir uns bemühen, immer wieder stellen wir fest, der andere hat uns nicht verstanden. Aber Gott versteht uns. Er weiß immer, wie wir uns fühlen. Er weiß immer, wie wir es gemeint haben. Wir brauchen uns nicht irgendwie rechtfertigen, ihn versuchen zu erklären. Gott weiß ganz genau, was uns bewegt hat. Und ja, Gott sei Dank, dass wir ihm alles sagen dürfen. Und das Gebetsleben, es ist eine Herzenseinstellung. Es ist eine Lebenseinstellung, die der Mensch hat. Es ist ein fester und wichtiger Bestandteil im Leben eines Kindes Gottes. Und das Gebet, es ist ein Zufluchtsort, wo wir Hilfe finden können, wo wir immer hingehen können, wo wir immer gehört werden. Es ist ein Klageort, wo wir unser Leid weitergeben können. Es ist eine Quelle, aus der wir schöpfen können, frische Kraft und Mut. Es ist ein gedeckter Tisch. Es ist ein Altar, wo wir uns Gott geben können, wo wir immer wieder sagen können, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du möchtest, was für einen Plan du auch immer mit mir hast. Das Gebet, es ist eine Burg. Es ist Schutz, wo wir immer Zuflucht finden. Und Luther sagte mal so, das Gebet ist eine starke Mauer und ein Bollwerk der Gemeinde. Es ist eine gewaltige Waffe. Das Gebet ist von einer Sache sehr, sehr abhängig und wird beeinflusst. Und wenn diese Sache zunimmt, dann nimmt auch das Gebet zu. Und wenn diese Sache abnimmt, dann nimmt auch das Gebet ab. Und das ist die Liebe zu Gott. Wenn die Liebe zu Gott abnimmt, dann nimmt auch das Gebet ab, die Liebe erkaltet. Und es heißt, betet ohne Unterlass. Die Hoffnung für alle sagt, hört niemals auf zu beten. Aber das können wir nur, wenn unsere Herzen auch wirklich brennen für Gott. Dass wir ihn nicht vergessen, dass wir ihn im Herzen tragen, immer mit ihm verbunden sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn wir beten und das Gebet pflegen, dann wird die Liebe zu Gott auch intensiver. Also wir haben eigentlich eine Wechselbeziehung zwischen dem Gebetsleben und der Liebe zu Gott. Das ist beides voneinander auch abhängig. Und das Gebet, es kann durch nichts ersetzt werden. Nicht durch Bibelkenntnis, nicht durch Gelehrsamkeit, nicht durch Fleiß, nicht durch Erfahrung. Und ein Kind Gottes auf Knien, ich spreche jetzt bildlich, das ist etwas Gewaltiges, etwas Großes. Und es ist das, vor dem sich der Teufel am meisten fürchtet, weil er weiß, was für eine Macht dahinter steht. Was ist Gebet? Gebet ist ein Stillewerden vor Gott. Und zwar mit jeder Faser des Seins. Vor Gott stille werden, damit Gott zu uns sprechen kann und wir zu Gott sprechen können. Wir auch ihm alles sagen können. Zum Gebet gehört manches. Ich will darauf nicht genauer eingehen, aber dazu gehört auch der Dank, dass wir ihn loben und preisen, dass wir ihn anerkennen als Gott, der allmächtig ist, dass wir glauben an ihn, das Bitten und Flehen für andere ist auch wichtig. So lesen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1, so mahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Also wir sollen auch für andere Menschen im Gebet eintreten. Und was mir hier ganz besonders wichtig wurde, hier steht vor allen Dingen. Also bevor wir überhaupt irgendetwas tun und reden, sollten wir beten. Das Gebet, dass wir Gott aufsuchen, ihn um Weisheit bitten, ihn um seine Hilfe bitten, das Gebet vor allen Dingen, es muss die Grundlage sein unseres ganzen Lebens. Darauf muss unser Leben aufgebaut sein, auf Gebet. Zum ehrlichen Gebet gehört das Vertrauen auf Gott, dass Gott hört und dass Gott antwortet. Und dass Gott, er hört, dieses Vertrauen, dass seine Verheißungen gelten, auch für mich. Und dass er in Bezug auf die Ewigkeit mich gut führen wird. Petrus sagt so, denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Schlachter sagt, die Augen des Herrn, die sehen auf die Gerechten. Elberfelder sagt, seine Augen sind gerichtet. Also nicht so, dass, ja, geschwind gesehen, sondern er achtet wirklich konzentriert darauf, auf das, was, wie seine Gerechten vor ihm leben, und sein Ohr neigt sich ihnen zu, wenn sie auch beten. Gott hört seine Kinder und seine Kinder wissen, er hört auch. Und sie haben das oft auch erlebt. Und in 1. Johannes 5 kennen wir dieses Schriftwort. 1. Johannes 5, Vers 15, da heißt es so, dass wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm erbeten haben. Und hier will ich auch wieder die Hoffnung für alle lesen, die sagt, und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Ist das Glaube? Dass wenn ich bete zu Gott, dass ich schon weiß, dass er mich erhört hat? Wollen wir doch so einen Glauben haben. Weil das Gebet so mächtig ist, ist es auch Zielscheibe des Feindes. Und ich denke, jeder kann von uns aus eigener Erfahrung das bestätigen, dass der Feind auch das Gebet bekämpft, die Gebetszeit bekämpft. Wie will er doch immer wieder die Freude rauben dazu? Wie will er uns die Gelegenheiten rauben? Wie will er uns müde machen, dass wir sagen, jetzt bin ich so müde, jetzt noch ein kurzes Gebet? Er erinnert uns immer wieder, was wir noch alles zu erledigen haben, dass wir doch gar keine Zeit haben zum Gebet. Und so wird die Gebetszeit hier und da auch kurz gehalten. Man beschränkt sich auf das Danken für alles Gute und Bitte um Bewahrung. Vielleicht denkt man auch noch kurz an andere, was ja auch sehr wichtig ist. Aber das Gebet, es wird nicht in Vollmacht gesprochen. Es ist kein kräftiges Gebet, weil es gedankenlos manchmal gesprochen wird, oberflächlich und man nicht wirklich dabei ist, nicht genug ernst. Und dann gehören auch viele, viele andere Punkte zum Gebet, die einfach vernachlässigt werden, die vergessen werden, für die man nun mal keine Zeit hat im Gebet. Ich dachte auch so an die Frage, Herr, zeig mir, wie ich mich vor dir verändern soll. Zeige mir, wie ich dir ähnlicher werden kann. Mache mich dir ähnlicher. Und ich denke, wenn wir diese Bitte hören, dann verstehen wir, das ist eine gefährliche Bitte. Eine gefährliche Bitte in der Hinsicht, weil das nach dem Willen Gottes ist. Und Gott dieses Gebet erhören wird. Und dann wird er uns nehmen auf die Werkbank. Und dann wird er an uns arbeiten. Und dann wird er an uns schleifen und hämmern. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, diese Wege zu gehen, diesen Weg zu gehen, auch in die Tiefe geführt zu werden, um dem Herrn ähnlicher zu werden? Der Herr Jesus, er ging diesen schweren Weg. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann bleiben uns diese Wege nicht erspart. Wenn wir wirklich seinen Weg gehen wollen und er in uns auch Gestalt gewinnen soll, hätten unsere Gebete vielleicht mehr Vollmacht und mehr Kraft, wenn wir mehr solche Gebete sprechen würden. Mehr fragen würden, Herr, kannst du mich verändern? Kannst du mir zeigen, was mir noch fehlt? Das Gebet, es ist niemals Zeitverlust. Ernst Modersohn sagte mal, das Schleifen der Sense verzögert das Mähen nicht. Ja, man muss eine Wiese mähen und dann hat man damals die Sense genommen und zum Schleifen ist keine Zeit und deshalb senst man los, aber die Sense ist stumpf und man kommt nicht voran. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, um die Sense erstmal zu schärfen, dann wird man besser vorankommen. Und so ist doch auch das Gebet so wichtig. Es ist niemals Zeitverlust, sondern im Gegenteil, es wird unseren Blick öffnen für die Dinge, die wichtig sind, wird uns Wege klar machen, wird uns viele Entscheidungszeit verkürzen. Und manches andere. Es wird uns Dinge zeigen, die wirklich Ewigkeitswert haben. Und die Dinge wird es uns auch zeigen, die nicht so wichtig sind. Wo Gott zeigen wird, hier, da kannst du Zeit sparen. Da gibst du momentan zu viel Zeit aus. Luther sagte mal so, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und das war nicht eine Theorie, sondern er hat das erlebt. Er hat das Neue Testament in 11 Wochen übersetzt. Er hat viel Zeit gebraucht, hat viel zu tun gehabt, viel Zeit investieren müssen und darum hat er auch viel gebetet. Und nur dadurch wurde das überhaupt möglich. Gott hat ihn geleitet. Ich dachte auch an Daniel, der später Staatsminister wurde. Und mit diesem Amt ist nun mal sehr, sehr viel verbunden. Viele Aufgaben, die man hat, viel Verantwortung. Aber gerade weil Daniel diese Verantwortung fühlte und die Aufgaben, die fielen, darum ließ er es sich nicht nehmen, 3-mal am Tag vor Gott zu erscheinen im Gebet. Und hat das Gebet nicht vernachlässigt, weil das die Quelle war, wo er seine Kraft holt, wo er seine Weisheit holt oder die Weisheit holt, um auch seine Aufgaben in rechter Art und Weise zu tun. Liebst du Gott, dann nimm dir Zeit für ihn. Nimm dir Zeit für das Gebet. Ich möchte uns eine Allegorie erzählen. Eine Allegorie ist eine Geschichte in Bildersprache, wodurch eine Wahrheit oder Weisheit deutlich gemacht werden soll. Eine ganz, ganz berühmte Allegorie ist zum Beispiel John Bunyans Pilgerreise, wo in Bildern der Heilsweg erzählt wird. Und darum sollen wir uns nicht erschrecken, wenn wir die Geschichte hören, sondern wollen uns doch auf den Kern konzentrieren, was da zum Ausdruck gebracht werden soll. Und zwar war es in dieser Allegorie so, dass die Engel zum Schöpfer kamen und ihm berichteten, dass auf Erden fast nicht mehr gebetet wird. Ja, und man fragte ja, was ist der Grund der Ursache? Und so hat man Engel auf die Erde geschickt, um Untersuchungen anzustellen. Und man kam zurück und hat gesagt, ja, die Menschen, die wissen, es fehlt am Gebet und es tut ihnen sehr leid. Aber bei bestem Willen, es fehlt einfach die Zeit dazu. Und dann war man einerseits erleichtert, ja, man hat Schlimmeres befürchtet, aber es scheint sich nur um ein Zeitproblem zu handeln. Und so hat man überlegt, ja, was kann man machen, was kann man tun? Und da gab es verschiedene Vorschläge. Manche haben gemeint, ja, man muss dieses hektische und stressige Leben durch irgendwelche Maßnahmen abschaffen. Andere haben gesagt, ja, da muss man strafen, die Menschen muss man strafen, so wie zu Noahs Zeit, ein Gericht, da werden die Menschen dann aufwachen. Und einer hatte so den Gedanken, ja, man müsste den Tag länger machen. Und dann wurde dieser Vorschlag auch umgesetzt, es wurde eine 25. Tagesstunde erschaffen und ja, es herrschte große Freude, ja, so ist Gott eben. Er kümmert sich um seine Menschen und als man auf Erden merkte, dass der Tag länger dauert, dann war man erst verwundert, aber man war dann auch so dankbar. Man hat gesagt, ja, das wird jetzt natürlich einige Zeit dauern, bis man alles umstrukturiert hat und alles angepasst ist, aber das wird sich schon einspielen. Und nach kurzer Zeit haben die Bischöfe diese Stunde als Stunde Gottes ernannt. Sie soll als Stunde Gottes im Leben der Menschen verankert werden. Ja, und so herrschte anfangs große Freude, aber nach kurzer Zeit trat Ernüchterung ein, denn im Himmel kamen nicht mehr Gebete an wie vorher. Und jetzt hat man sich gefragt, ja, was ist jetzt los? Und hat wieder Engel auf die Erde gesandt und er kam zurück von den Geschäftsleuten und hat gesagt, ja, die Geschäftsleute, die sind sehr dankbar für diese Stunde zusätzliche, aber die ganze Organisation, die damit verbunden war, die Umstrukturierung, das hat so viel Kosten verursacht, die muss man durch mehr Arbeit wieder hereinholen. Und dafür ist gerade diese 25-Stunde sehr, sehr gut. Ein anderer ging zu den Gewerkschaften und kam zurück und hat gesagt, ja, dass die Gewerkschaften, die haben gesagt, diese Stunde, das ist eigentlich genau das, was man schon lange gefordert hat. Der Mensch, der braucht mehr Ruhe für die Erholung und genau dafür ist diese 25. Stunde sehr, sehr gut und dafür sollte sie eingesetzt werden. In der Politik wurde sehr, sehr viel darüber diskutiert und ja, man hat so gesagt, ja, man kann doch nicht einem Menschen vorschreiben, was er mit einer 25. Stunde zu tun hat. Jeder kann selber entscheiden, jeder ist ein Individuum und dass die Kirchen jetzt sagen, das ist eine Stunde Gottes, das geht ja gar nicht, dass der Mensch so unter Druck gesetzt wird. Dann gab es andere, auch in den kirchlichen Kreisen, die haben gesagt, ja, man betet ja sowieso. Und diese 25. Stunde, die kann man höchstens als Angebot des Himmels sehen. Aber letztendlich soll jeder nach seinem Gewissen handeln und soll sie zum Gebet nutzen oder nicht, wie er nach seinem Gewissen auch selber empfindet. Und man muss das sowieso ganz, ganz kritisch sehen, wenn von ganz oben irgendwas entschieden wird, ohne unten die Leute zu fragen. Und so gab es irgendwie viele, viele Leute, die aus verschiedensten Gründen keine Zeit zum Gebet hatten. Aber manche Engel berichteten von Menschen, die diese andere Stunde annahmen wie jede andere, aus der Hand Gottes, die sie nutzten für Gott, für den Dienst an ihm und für das Gebet. Und das war doch sehr verwunderlich. Und es waren genau die gleichen Menschen, die bis jetzt auch genug Zeit zum Gebet hatten. Und so hat man festgestellt, das Gebet ist eine Frage der Liebe. Und liebe Seele, wenn du keine Zeit hast zum Gebet, du wirst sie nie finden. Du wirst sie nie bekommen und haben, wenn du sie nicht suchst und wenn du sie dir nicht nimmst. Liebe Seele, hast du Zeit zum Gebet? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Ich will dich fragen, liebst du den Herrn? Wie sehr liebst du den Herrn? Lasst uns doch die Zeit nehmen zum Gebet. Es soll doch keine Pflicht sein. Es ist ein Vorrecht, das wir haben als Kinder Gottes. Und wie oft wird gebetet? Ja, weil man weiß, Gott erwartet es. Und man möchte doch Gott irgendwie zufriedenstellen und darum betet man. Ihm zuliebe tut man es, aber nicht, weil man selber das Bedürfnis hat. Wenn Not da ist, ja, da kommt man zu Gott, weil man weiß, dass er der Letzte ist, der noch helfen kann. Da ist Gott dann da und da kommt man gern zu ihm. Aber es soll doch nicht sein, dass Gott unsere allerletzte Hoffnung ist, unser allerletzte Strohhalm, sondern wir sollen doch sehen, dass das Gebet Segen bewirkt und dass es für uns ist, dass wir davon profitieren. Und wie geehrt fühlt man sich, wenn man von einer hohen Persönlichkeit eingeladen wird, vielleicht zum Essen. Und wie erzählt man dann, ich war bei dem und dem, habe mit ihm zusammen gegessen, vielleicht ein Staatsoberhaupt, ein Präsident. Ja, wie fühlt man sich geehrt, dass man dazu eingeladen wurde? Ihr Lieben, ein Kind Gottes kann jederzeit vor den Herrn aller Herren treten, vor Gott, der all diese Obrigkeiten gemacht hat. Schätzen wir das? Machen wir davon Gebrauch? Oh, es ist so eine mächtige Waffe, das Gebet. Und der Feind, er weiß es. Und er versucht, dagegen anzugehen. Und dieses Vorrecht, das beschreibt der Hebräerbriefschreiber so, darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit. Andere Übersetzungen sagen mit Freimütigkeit, offen. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, sie wahrnehmen. Lasst uns offen vor Gott treten, mit freudigen Herzen. Zu dem Gnadenstuhl. Ihr Lieben, warum? Warum sollen wir das tun? Auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Ihr Lieben, was sagt uns das? Das sagt uns, wir sollen zu Gott nicht nur kommen, wenn wir in Not sind. Und dann wird Gott hoffentlich helfen. Sondern wir sollen beständig vor ihn hintreten, im Gebet. Diese Möglichkeiten suchen und wahrnehmen. Pflegen, Zeit investieren. Und dann wird Gott auch barmherzig sein und Gnade schenken, wenn wir in Not sind. Nicht erst kommen, wenn es spät ist. Lasst uns doch auch vertiefen im Gebet. 2-3 Minuten Standardgebet. Je nach Situation kommt ein Satz dazu, der sich immer wieder abwechselt. Dann vielleicht auch, was das öffentliche Gebet betrifft, einmal im Jahr, 2-mal im Jahr oder gar nicht. Es lohnt sich doch, darüber nachzudenken, was ist geschehen? Warum ist das so? Gott sei Dank, in unserer Mitte wird gebetet, Gott sei Dank. Aber wollen wir doch einfach persönlich auch uns da betrachten, kann es mehr sein? Kann es viel mehr sein vielleicht? Nutze ich diese Gelegenheiten zu wenig? Nutze ich sie gar nicht? Woran liegt das, wenn ich das nicht tue? Wollen wir uns doch prüfen, woran liegt es? Ich weiß, wir haben auch Schwächen. Manch einer ist schüchtern, manch einer traut sich nicht. Und doch, ihr Lieben, lasst uns doch vielleicht ein ganz, ganz kurzes Gebet. Herr, sei mir gnädig. Der eine hat gebetet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das hat gereicht. Wir wissen, wir dürfen wissen, dass Gott uns hört. Gott sei Dank, es ist so. Und wir dürfen auch wissen, dass Gott für uns nur das Beste will. Und dass er uns auch Wege führt, die nach aus der Sicht der Ewigkeit die besten sind. Es sind die Wege, die wir gehen müssen, um in sein Bild verwandelt zu werden. Damit er mehr Gestalt in uns gewinnen kann. Und darum sollen wir auch diese Wege gehen. Und wenn Gott unsere Wünsche nicht so erhört, wie wir es gern hätten, dann liegt das nur daran, dass Gott für uns etwas Besseres hat. Und das dürfen wir wissen. Darauf dürfen wir vertrauen. Und Matthäus 7, Vers 7 heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Aber wenn wir das so lesen, dann dürfen wir nicht denken, dass egal, was ich von Gott bitte, Gott wird es erhören. Gott erhört nicht alles, was wir einfach so von uns geben und bitten. Und es sind auch Voraussetzungen da, damit das so ist. Und das Wort Gottes, wir müssen es auch gesamt betrachten. Und so wollen wir zum Beispiel Johannes 15 mal aufschlagen. Johannes Kapitel 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16. Und da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Das Fundament irgendwo ist, dass wir seine Kinder sind, dass wir unser Leben ausrichten nach dem Wort Gottes, dass wir die Nähe zu ihm suchen, seine Gegenwart und in seinem Wort seinen Willen erkennen, seine Gesinnung, wie war Christus gesinnt, wie hat er gedacht, wie hat er gefühlt. Denke ich auch so? Fühle ich auch so? Habe ich die gleichen Ziele wie Gott, wie Christus sie hatte? Und dann können wir in seinem Namen bitten. In seinem Namen bitten. Und wer bittet, dem wird gegeben. Diese Gewissheit dürfen wir dann haben, wenn wir wirklich seine Kinder sind. Und sein Wort kennen und ihn kennen und nach seinem Willen bitten, dann erhört er diese Gebete. Er antwortet darauf unbedingt. Aber Gott erhört nicht immer so, wie wir denken und wünschen. Und nicht immer dann, wann wir denken und wünschen. Aber er wird immer antworten. Er wird uns immer eine Antwort geben. Ich dachte auch an Paulus, ja, wie er auch gebeten hat, dreimal. Und dann hat er eine Antwort bekommen. Er hat eine Antwort bekommen, ihr Lieben. Und das ist wichtig, dass wir eine Antwort von Gott bekommen. Und Gott wird uns eine Antwort geben auf jedes unserer Gebete. Auch wenn wir manchmal warten müssen, lass dir in meiner Gnade genügen, war die Antwort an ihn in seiner Lage, in seiner Situation. Was sind die Voraussetzungen des Gebets? Hebräer 11, Vers 6. Wer betet, muss glauben, dass Gott hört. Er muss glauben, aber ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, auch im Gebet, liebe Seele, auch im Gebet, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Schlachter sagt, die belohnen wird, die ihn suchen, antworten wird, erhören wird. Glaube, dass Gott hört. Und darum schreibt auch Paulus, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Allenorts, wo seine Kinder zusammenkommen, im Gebet die Hände erheben, ohne Zweifel, weil sie ihren Vater kennen. Und dieses Gebet, es vermag viel. Wer betet, muss glauben, auch nicht nur, dass Gott hört, sondern dass Gott handelt. Und aufrichtiges Gebet, es bewirkt Handeln. Gott lässt sich bewegen durch Gebet. Er greift ein aufgrund von Gebet. Und noch wunderbarer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wir haben unsere Gedanken, wie es sein sollte und muss und was passieren muss und wann es passieren muss. Aber Gott weiß es noch viel besser. Und wenn es nicht so läuft, wie wir denken, nicht dann eintritt, wann wir denken und nicht so eintritt, wie wir denken, dann dürfen wir nicht auf solche Gedanken kommen, ja, Gott hört mich nicht. Und er hört mich nicht und er antwortet mir nicht, weil es nicht so kommt, wie ich mir es wünsche und wann ich mir wünsche. Wir dürfen nicht zweifeln. Gott hört die Gebete und er handelt auch. Weiter, wenn wir vor Gott kommen, müssen wir vor ihm ganz ehrlich sein. Und das musste ich auch persönlich lernen. Ja, es ist manchmal komischerweise so im Menschen drin, weil es ist, als ob man vor einen anderen Menschen tritt. Und einem anderen Menschen kann man nicht alles sagen. Und man kommt manchmal vor Gott und hält auch so Sachen zurück, als ob man Gott nicht alles sagen könnte, als ob Gott einen nicht kennen würde, als ob Gott in einen nicht hineinsehen könnte und längst alles weiß. Und man scheut sich im Gebet, Gott gegenüber Dinge anzusprechen, auszusprechen, die einen bewegen, die einen vielleicht belasten. Oder alles, was einen bewegt, alle Gedanken, können wir ihm sagen, Gott kennt uns doch. Und wie kann Gott uns helfen, wenn wir vor ihm nicht ehrlich sind? Und wenn wir sagen, Gott, du siehst meine Gedanken, egal was für Gedanken es sind. Ich dachte an die Propheten, an Jona, an Jesaja. Die haben sogar Gott angeklagt im Gebet. Und haben gesagt, warum führst du so und wie kannst du so? Und Gott konnte ihnen helfen. Er konnte ihnen eine Antwort geben, wird Gott uns nicht geben können, wenn wir nicht ehrlich sind im Gebet. Lasst uns doch ehrlich sein. Der Pharisäer, der hat so um sich geschaut und hat gebetet, hab Dank, dass ich nicht so bin wie die Räuber und wie die Bösewichte. Er hat recht gehabt. Er war nicht so, wenn wir das öffentlich, so oberflächlich betrachten und doch war er nicht ehrlich vor Gott. Warum nicht? Er hat sich neben einen anderen gestellt und hat am anderen gemessen, wie er vor Gott steht. Und dann hat er festgestellt, ja, ich bin besser wie der. Ich stehe über dem. Aber er ging davon nicht gerechtfertigt vor Gott. Wäre er wirklich vor Gott getreten, offen und ehrlich, hätte er sich am Wort Gottes geprüft, wäre er mit dieser Frage zu Gott gekommen, Herr, zeig mir nicht die anderen alle, was die alle für Fehler haben. Da finden wir immer was. Aber dass der Herr auch im Gebet unseren Blick auf uns richten möchte, dass das Wort Gottes im Gebet ein Spiegel unserer Seele sein mag, uns aufzeigt, wo wir zu handeln haben. Hätte er das getan, dann hätte er gesehen, dass er vor Gott auch nicht recht steht. Er hätte seinen Hochmut erkannt und hätte festgestellt, dass er auch der Gnade Gottes bedarf. Brauchen wir nicht auch so manches? Brauchen wir auch nicht mehr Geduld, mehr Kraft, mehr Demut? Haben wir nicht so viel an uns, dass wir vor Gott bringen können, wo er noch an uns arbeiten kann, wo er uns noch verbessern kann? Was für Auswirkungen hat das Gebet? Wenn uns klar wird, was das Gebet bewirkt, dann kann es dazu führen, dass es uns köstlicher wird. Und das wäre doch das Gebet für diese Stunde, dass diese Stunde auch dazu dienen möchte, dass wir auch den Wert des Gebets erkennen, was Gott uns als seinen Kindern als Waffe in die Hände gegeben hat, dass wir gebrauchen dürfen. Durch das Gebet wird einmal die wichtigste Verbindung überhaupt hergestellt. Die Verbindung zu Gott und damit verbunden die Verbindung zum Leben, zur Lebensquelle, zur Kraftquelle, zur Quelle der Liebe. Und wenn wir damit verbunden sind mit Gott, dann kann uns über diesen Kanal genau das zufließen. Und wenn wir vielleicht den einen oder anderen sehen und manche Gedanken hegen, dann können wir sagen, Herr, schenk mir die Liebe zum anderen. Und er wird sie uns geben. Gott sei Dank, er wird sie uns geben. Und wenn wir kommen und sagen, Herr, schenk mir mehr Demut. Du siehst meinen Charakter, du siehst meine Schwächen. Du siehst, dass der Feind manche Gedanken bringt. Schenk mir Demut, der Herr wird es uns geben. Es ist ein Gebet nach seinem Willen, nach seinem Wort. Er wird es erhören. Es ist eine Vertrauensbeziehung, die durch das Gebet aufrecht erhalten wird. Es ist der Zufluss zur Quelle. Und ohne Gebet sind wir wie ein Elektromotor, der beste Elektromotor, den es gibt, aber ohne Energiequelle, ohne Strom, ohne Energie. Wir brauchen das Gebet. Das Gebet bewirkt Veränderungen. Da, wo treu und mit Ausdauer gebetet wird, in erster Linie erstmal in uns selber, an uns selber, geschehen Veränderungen durch das Gebet. Unser inwendiger Mensch kann wachsen in der Erkenntnis, in der Geduld, in der Kraft, weil wir mit dieser Quelle verbunden sind und nach außen nicht unbedingt gleich sichtbar. Nicht, dass wir aufstehen, sind gleich ganz anders, wie wir gerade eben waren. Aber der Herr, er verändert uns. Er führt uns weiter. Und man wird Änderungen erkennen nach einiger Zeit. Und das Gebet, dieser Dienst, ist auch die Grundlage für jeden anderen Dienst. Ohne Gebet kann kein Dienst für Gott erfolgen. Oft wirkt Gott sofort, dass er sofort eingreift, wenn es auch die Lage erfordert. Gott sei Dank, dass wir auch das wissen dürfen, aber manchmal vergeht auch Zeit. Es vergehen Tage, es vergehen Wochen, Monate, Jahre vergehen manchmal. Und weil wir das wissen, gilt für uns, beständig im Gebet zu bleiben und nicht nachzulassen, niemals aufzuhören. Und wir dürfen uns gegenseitig auch ermutigen. Liebe Geschwister, hört nicht auf zu beten für die Anliegen, die wir als Gemeinde haben, für die Anliegen, die wir persönlich haben. Lasst uns nicht aufhören. Es bewirkt etwas. Es bewirkt zum Beispiel, dass Menschen zu Gott finden. Dass Menschen in sich gehen, überführt werden durch Gott, angesprochen werden und ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich dachte an die Schwester, die sich vor kurzem hier bekehrt hat. Ich bin mir zu 100% sicher, es gab Gebete. Es gab Gebete, die Gott erhört hat. Liebe Seele, lasst uns für unsere Kinder beten. Lasst uns für unsere Verwandten beten, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Und wenn du sagst, ich habe schon 5 Jahre gebetet, bete weiter. Und wenn du 20 Jahre gebetet hast, bete weiter. Und wenn du sagst, ich habe mein Leben lang gebetet, bete weiter. Gott hört dich. Ich hörte eine Geschichte, wo eine Frau jahrzehntelang für ihren Mann gebetet hat. Sie hat gebetet für ihn, der nicht an Gott glaubte. Und sie hat die Erhörung ihres Gebets in ihrem Leben nicht erlebt. Und wir lesen in der Bibel von manchen, denen es auch so ging, die lang gewartet haben auf einen Sohn, die lang gewartet haben auf die Sterne am Himmel, auf dieses Heer, aber sie haben es nie selber erlebt. Die gebetet haben für den Erlöser, dass er kommen mag, aber sie haben es nicht schauen dürfen. Aber Gott hat seine Verheißungen wahrgemacht. Gott hat die Gebete erhört. Und die Frau, sie starb. Und nach ihrem Tod bekehrte sich ihr Mann zu Gott. Es wurde erhört. Und welch eine Gnade von Gott, wenn man betet und die Erhörung gar nicht selber erleben kann. Und man betet trotzdem, weil man weiß, Gott wird das Gebet erhören. Und ich glaube an ihn. Gleiches las ich von Georg Müller, dessen Freund sich erst nach seinem Tod bekehrte. Viele andere Fälle, die wir vielleicht auch persönlich kennen. Durch Gebet kann ein Umdenken in der Gemeinde stattfinden. Gesinnungen können sich ändern. Einstellungen können sich ändern. Ansichten können sich ändern. Gott sei Dank, dass es so ist. Und ich will zur Ehre Gottes sagen, auch ich kenne Geschwister, wo es genauso war. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, die haben anders gedacht, anders gesehen, anders gehandelt. Aber Gott konnte ihnen helfen, auf wunderbare Art und Weise. Kein Gespräch hätte das vermocht, kein Zurechtweisen, kein Ermahnen, kein Donnern und Klopfen. Das Gebet, es vermag so viel. Durch Gebet kann die Freude entfacht werden in der Gemeinde. Zum Gebet, zum Dienst für Gott, für die Arbeit. Es können Erweckungen entstehen. Brauchen wir das auch heute? dann lasst uns doch dafür beten. Und die Erweckung wird bei uns anfangen, in dem Feuer, das in unserem Gebet zu finden ist. Und Satan, er weiß darum, mit aller Macht versucht er abzuhalten, leider allzu oft mit Erfolg. Und ist das vielleicht auch ein Grund, warum hier und da Mangel ist? Warum es nicht so ist, wie es sein sollte? Dass vielleicht kein Wachstum hier und da ist, sondern Stagnation oder Rückgang sogar? Weil man nicht die Zeit sich nimmt fürs Gebet. Liebes Kind Gottes, wie intensiv ist dein Gebetsleben? Wie tief gehen deine Gebete? Und wie ernst meinst du dein Gebet? Das Gebet, es bewirkt auch Rettung. Am Tag der Not, wenn wir den Herrn anrufen, dann werden wir erfahren, dass Gott auch eingreift und hilft, dass er uns errettet, auch wenn es nicht immer so aussieht, ich wiederhole mich, wie wir denken. Einmal hilft uns Gott sofort aus der Lage, ein andermal gibt er uns die Kraft dafür, die Lage zu tragen. Und wir finden beides im Wort Gottes. Ich dachte an die Jünger, wie sie in dem Boot sitzen, Herr, wir verderben, und sie bitten, und Jesus stillt den Sturm sofort. Es ist sofort Hilfe da. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du wirst mich preisen. Aber die Hilfe kann auch anders aussehen. Daniel 6, Vers 23 wollen wir mal aufschlagen. Wir wissen alle davon. Daniel 6, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engeln gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid angetan haben. Gott hat die Löwen nicht verschwinden lassen. Er hat nicht dafür gesorgt, dass auf einmal der Daniel nicht in der Grube war. Aber Gott hat geholfen in der Situation, hat den Löwen das Maul zugehalten. Ihr Lieben, welches von den beiden ist ein Wunder Gottes? Beides? Ist doch beides ein Wunder Gottes. Er wird uns helfen, wie die Lage auch, wie es auch immer sein mag. Gebet bewirkt Heilung. Es bewirkt Heilung der Seele und auch Heilung des Leibes. Wie schnell sie erfolgt, wann sie erfolgt, kann unterschiedlich sein. Das unterliegt dem souveränen Willen Gottes, ihm ganz allein. Und es war so, auch als Jesus auf Erde war, einer wurde sofort gesund. Dem anderen hat er gesagt, geh hin. Und auf dem Weg ist er gesund geworden. Bei anderen hat es länger gedauert. Aber Gott hört Gebete und Gott hilft. Und ihr Lieben, ich will es an dieser Stelle sagen, lasst uns auch aufpassen, wem wir danach die Ehre geben. Lasst uns darauf achten, dass wenn wir auch Zeugnis sagen, was Gott unbedingt möchte, was Gott erwartet von uns, und Gott sei Dank, dass es auch getan wird, aber dass wir Gott die Ehre geben und nicht, ja, dort und dann war ich dort und dann habe ich das getan und jenes und was auch alles gut sein mag. Aber wenn im Zeugnis Gott nicht mal erwähnt wird oder nicht mal erwähnt wird, dass man gebetet hat, ihr Lieben, wem wird da Ehre getan? Lasst uns doch auch darauf achten. Lasst uns auch darauf achten, dass wir kein Urteil sprechen. Es gibt Menschen, die beten. Schon länger. Aber sie sind noch nicht gesund. Und es gab Menschen und gibt sie, die sterben an Krankheit. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, da war Sünde in seinem Leben. Dann gibt es andere Menschen, die sagen, ja, der hat keinen Glauben gehabt und darum ist er gestorben. Ihr Lieben, lasst uns niemals urteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, im Glauben vor Gott zu treten und füreinander zu beten. Unsere Aufgabe ist es nicht, über andere zu urteilen. Lasst uns auf unseren Glauben schauen und auf unser Gebetsleben. Auch ein Elisa starb an der Krankheit. Ich weiß, im Alten Testament, aber hat er gesündigt? Hat er keinen Glauben an Gott gehabt? Ihr Lieben, was für Wunder hat Gott durch Elisa getan? Wie wenige andere hat Gott so gebrauchen können. Lasst uns aber Glauben an Gott haben. Und diesen Glauben auch nie verlieren, nie uns entmutigen lassen. Durch manches, was wir auch erleben. Und lasst uns nicht nachlassen im Gebet. Gebet bewirkt ein neues Bewusstsein auch. Dass wir manches auf einmal erkennen, das wir vorhin so nicht gesehen haben. Gott uns manches offenbaren kann, und aufrichtiges Gebet lässt uns früher oder später immer Gott erleben. Es lässt uns Gott erleben. Und wir werden mehr verstehen, wie liebevoll er ist und dass er allmächtig ist und dass er es gut mit mir meint und mit dir auch. Mit einem jeden von uns, und dass er alles im Griff hat, auch in deinem Leben. Wenn du sagst, mir kommt das alles so chaotisch vor und so durcheinander, wo ist da der Weg, wo ist da der Plan Gottes? Gott hat einen Plan, und er sieht auch schon das Ziel, und er sieht die Lösung, und er sieht den Weg, den wir vielleicht nicht sofort sehen. Er hat alles im Griff, und wenn wir das Gebet zu ihm suchen, dann werden wir sein Eingreifen erleben und werden erleben, dass er uns nie im Stich lässt. Er lässt uns nicht im Stich. Im Gebet erfahren wir Belebung und Stärkung. Nach Geist, nach Seele, auch nach Leib. Haben wir das schon erfahren, sowas? Ich durfte sowas schon erleben. Wo man Zeit im Gebet verbracht hat, erschöpft, fertig. Vielleicht auch psychisch am Ende. Man fragt sich, wie soll das weitergehen in meiner Situation? Auch körperlich kann das sein, Erschöpfung. Und im Gebet erfahren wir neue Kraft. Und wir fahren auf mit Flügeln wie Adler. Und wir gehen weiter, ohne zu fallen, ohne müde zu werden. Es geht weiter. Gott hat uns wieder die Kraft gegeben. Es schenkt Zuversicht und Gelassenheit. Es macht auch ruhig. Ich habe manche Bibelstellen aufgeschrieben hier. Ich will es nicht tun. Aber ich will es vielleicht kurz erwähnen. Mose kommt zu Gott und sagt, ja, wie soll ich das Volk führen? Und wie soll das alles sein? Wie soll ich das machen? Und wie soll das alles werden? Und Gott sagt, ich gehe dir voran und will dich zur Ruhe bringen. Das hat vielerlei Bedeutung, dieses zur Ruhe bringen. Aber ich dachte auch so, wenn wir so zu Gott kommen, aufgewühlt mit manchem, was uns bewegt, und wir kommen zu Gott und sagen, Herr, wie soll das alles sein? Und Gott sagt, jetzt werde ruhig vor mir, ich werde dich führen. Ich werde eingreifen, ich werde alles leiten. Es wird alles gut werden und wunderbar. Keine leeren Versprechungen, sondern in diesem tiefen Glauben und Bewusstsein, Gott wird es auch tun. Und dann kann ich ruhig werden vor Gott. Wenn ich weiß, ich habe ihm alles abgegeben, alles habe ich ihm gesagt, alles, was mich bewegt, ganz offen und ehrlich. Er sieht mein Leben, er sieht meine Situation. Ich habe ihm alles gegeben und er wird für mich sorgen. Und ich kann ruhig sein. Ich dachte an Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr müde, mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gilt das auch fürs Gebet? Ohne Zweifel. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott sei Dank finden wir im Gebet bei ihm. Es vermittelt uns Wegweisung, wenn wir nicht wissen, wie wir weitergehen sollen. Im Gebet zeigt uns Gott oft seinen Weg, oft im Gebet. Wenn wir vor ihm ruhig werden, im Gebet finden wir Standhaftigkeit. Dass wir sagen, auch wenn jener und dieser und drüben und so, aber Herr, mit deiner Hilfe will ich stehen, an dem Ort, wo du mich hingestellt hast. Wir finden Sieg im Kampf. In unseren persönlichen Kämpfen finden wir den Sieg im Gebet und nirgendwo. Und darum, liebe Geschwister, ich will es uns ans Herz legen, genau wie ich es mir ans Herz lege. Lasst uns durchbeten, wenn wir Anliegen haben. Und wenn wir keine Kraft fühlen, dann lasst uns nicht einen Satz sagen, sondern lasst uns aufstehen, wenn wir die Kraft haben. Und wenn wir die Ruhe haben, wenn wir die Erhörung haben, wenn wir Antwort haben, lasst uns durchbeten. Der Herr, er will uns helfen. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn. Der Herr will uns helfen. Liebe Seele, wie steht es um dein Gebetsleben? Betest du ohne Unterlass? Wie innig und aufrichtig ist dein Gebet? Wie tief geht dein Gebet? Und wenn du betest, glaubst du, dass Gott dich hört? Glaubst du, dass Gott handelt? Glaubst du, dass Gott dir antworten wird? Glaubst du, dass Gott dein Gebet erhören wird? Ist dir bewusst, dass das Gebet für dich ist? Dass du davon einen Segen empfängst? Dass du im Gebet Ruhe findest und Frieden und Demut und Wegweisung und Kraft und Erkenntnis und Heilung? Und dass du im Gebet diesen direkten Zufluss zu Gott hast und dass er dich Christus ähnlicher machen möchte. Dass das Gebet dazu beiträgt, dass Seelen gerettet werden. Dass vielleicht deine, die dir auf dem Herzen liegen, gerettet werden. Du kannst dazu beitragen durch dein Gebet. Was ist das Gebet für dich? Ist es eine Formalität? Etwas, um Gott zufriedenzustellen? Damit er, dass wir vielleicht ein ruhiges Gewissen haben, dass wir sagen können, ja, ich habe ja gebetet. Oder ist es für dich ein komplettes Stillewerden vor Gott? Ein Gott zuhören? Ein mit Gott reden? Ein Gott alles sagen? Ist das Gebet für dich kostbar und wertvoll? Ist es etwas, wonach du dich sehnst? Ist es etwas, wonach dich verlangt? Vielleicht auch am Ende des Tages, dass du sagst, endlich finde ich die Zeit, endlich habe ich die Möglichkeit, jetzt hat sich alles zur Ruhe, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt trete ich vor Gott im Gebet. Und morgens, das Erste, an was ich denke, sagt der Psalmist, ist Gott. Und ich fange mit ihm an. Mich verlangt nach ihm, endlich Gemeinschaft wieder mit ihm zu haben im Gebet. Ist Gott der, den du liebst? Und deshalb nimmst du dir Zeit für ihn im Gespräch? Ist dein Gebet ehrlich und aufrichtig? Und bist du auch bereit, im Gebet dir von Gott zeigen zu lassen, wo vielleicht du dich verändern kannst? Bist du bereit, dich von Gott verändern zu lassen, dich korrigieren zu lassen? Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Sind deine Gebete ernstlich? Gehörst du zu diesen Gerechten? Das Gebet, es ist eine mächtige Waffe. Lasst uns den Wert dieser Waffe nicht unterschätzen. Lasst uns diesen Wert sehen. Lasst uns Gebrauch davon machen und Liebe Seele, es wird eine Auswirkung haben. Es wird dich verändern. Es wird mich verändern. Es wird Familien verändern. Es wird die Gemeinden verändern. Gott, er erhört Gebet und es wird sich bemerkbar machen. Und die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Amen.